Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute die Aufgaben der Neurochirurgie. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und wir sind immer noch in der Reihe der Orthopädie. Aber da machen wir heute einen kleinen Ausflug. Und zwar schauen wir mal in die Neurochirurgie, denn die arbeiten sehr, sehr eng zusammen mit der Unfallchirurgie und Orthopädie. Denken wir mal da an all das, was an der Wirbelsäule ist, Bandscheiben, Bandscheibenvorfall oder auch das Karpaltunnelsyndrom. Da gibt es also diverse Krankheiten, die ja, Orthopädie und Neurochirurgie gleichermaßen beschäftigen. Und was man da so für Krankheiten haben kann, was für Symptome, wie eine Behandlung aussieht und oder sogar eine Operation, das klären wir heute mit meinem Gast. Er ist leitender Arzt des MVZ Pro Patiente Neurochirurgie auf dem Gelände der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Und sein Name ist Dr. Med Olaf Süß. Ja, und deswegen würde ich sagen, legen wir los und klären all diese Fragen. Ich sage herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns bei Rezeptfrei, Herr Dr. Süß.
Danke Ihnen für die Einladung.
Ja, lassen Sie uns reden über Neurochirurgie. Was genau macht denn die Neurochirurgie?
Neurochirurgen sind immer dann da, wenn irgendein neurologisches Krankheitsbild da ist, was operativ oder invasiv zu behandeln ist. Der Neurologe, der misst ja zum Beispiel seine Patienten, wenn Nervenausfälle da sind, Lähmungserscheinungen, sensible Ausfälle, und versucht dann das Krankheitsbild zu benennen, eine Diagnose zu stellen und eine Behandlung einzuleiten. Und wenn diese Behandlung mit operativen Maßnahmen, das heißt einer Entfernung, einer Geschwulst zum Beispiel, Druck auf Nerven oder Befreiung mit Nerven von Nerven zu tun hat, dann kommen wir ins Spiel.
Mhm. Und das heißt, man operiert denn jetzt wild im Gehirn oder?
Ja, auch? Wild im Gehirn auch oder auch am Rückenmark, also überall da, wo im Körper Nerven sind. Das ist natürlich das große Ballungsgebiet des Hirns, da sind die Ursprünge des Nervensystems, aber das zieht sich von da aus durch den ganzen Körper, am Rückenmark entlang, und von da aus werden überall die kleinen Nerven abgegeben, die aus dem Spinalkanal bis in die Arme, bis in die Finger oder auch in den Beinen bis in die Zehen ziehen.
Mhm. Okay, was ist denn so das, was Sie am meisten machen?
Also wir sind hier eher auf die Wirbelsäule spezialisiert. Mhm. Es hängt auch rein historisch damit zusammen, dass wir natürlich sehr eng an der Unfallchirurgie und Orthopädie gekoppelt sind. Wir sind sozusagen ein Bewegungszentrum, immer dann, wenn die Bewegungen eingeschränkt sind, entweder weil sie durch Gelenkerkrankungen beeinflusst sind, dann bei den Kollegen der Unfallchirurgie und Orthopädie wiederzufinden sind. Dann gibt es auch genauso viele Erkrankungen, die durch die Ausfälle der Nervenfunktion beeinträchtigt sind, und da kommen wir ins Spiel.
Ah, okay. Dann denkt man ja an Wirbelsäule immer so ganz klassisch an den Bandscheibenvorfall. Ist das auch so ein Gebiet für Sie, oder?
Das ist so eins der größten Gebiete, also immer dann, wenn etwas auf Nerven drückt. Mhm. Und da ist es dem Nerven letztlich egal, ob das ein knöchern eingeengter Kanal ist, durch den er keinen Platz mehr findet, oder wo sich Material in den Spinalkanal hier reindrückt, wie zum Beispiel eine kaputtgegangene Bandscheibe, wo wie aus so einer Tube Zahnpasta sich ein großes Stück rausdrückt und dann auf dem Nerven liegt. Mhm. Das wäre zum Beispiel der Bandscheibenvorfall.
Okay. Was kann dann noch? Also, oder auch so Brüche? Also so sowas?
Brüche, Tumoren, Entzündungen, also alles, was an der Stelle ein Plus darstellt, also wo Gewebe zu viel da ist, sei es jetzt eine Entzündung, die sich da ausbreitet, oder sei es bei einem Bruch Knochensplitter, die sich in Richtung der Nerven bewegen und abwandern und drücken, oder im bösesten Falle teilweise auch Tumorerkrankungen, die einfach an der Wirbelsäule wachsen, mhm, wo sie normalerweise nicht zu suchen haben und dann aufs Rückenmark oder die Nerven drücken.
Okay, und wann komme ich denn zu Ihnen? Also ich komme jetzt irgendwie, ich habe Probleme, keine Ahnung, spüre meinen Arm nicht mehr oder sowas. Und dann komme ich irgendwie vom Hausarzt zu Ihnen, werde ich dann überwiesen? Oder?
Die meisten Patienten kommen tatsächlich per Überweisung, weil so der typische Patient, der den Arm oder den Beinschmerz verspürt, der geht ja meistens zu seinem Hausarzt oder Orthopäden. Oder wenn es tatsächlich Ausfallserscheinung ist, wie ein Taubheitsgefühl oder eine Lähmung, geht er vielleicht auch mal zum Neurologen. Und wenn da die Diagnose gestellt ist, dann findet er den Weg zu uns als Überweisung vom Hausarzt oder vom neurologisch-orthopädischen Facharzt. Mhm. Gibt aber mittlerweile auch ganz viele Patienten, die den Weg direkt uns finden. Wir haben ja hier auf dem Klinikgelände auch ein medizinisches Versorgungszentrum, was jetzt überweisungsfrei, also als Erstanlaufstelle benutzt werden kann. Und wir haben genug Patienten, die dann auch kommen und sagen, ich glaube, ich habe. Und dann steigen wir in die Diagnostik ein.
Mhm. Also ich kann auch direkt sagen, das hört sich neurochirurgisch an, ich mache einen Termin bei Dr. Süß und dann kann ich das auch direkt machen.
Genau, so ein bisschen vorgefiltert wird es immer über unser Sekretariat. Da sitzen ganz erfahrene Damen, die am Telefon die Termine vergeben und annehmen. Die haben schon ein gutes Gespür dafür, ob das Sinn macht, direkt zu uns zu kommen oder ob nicht doch vielleicht nochmal der Weg über den Hausarzt oder den Orthopäden gewählt werden sollte. Aber wenn sozusagen die erste Hürde genommen ist, dann kann man auch direkt zu uns kommen.
Mhm. Okay. Und operieren Sie denn immer oder sagen Sie vielleicht auch mal, naja, also da geht vielleicht doch noch was mit Krankengymnastik oder sowas?
Also gerade im Bandscheibenfall, im Fall des Bandscheibenvorfalls ist Operation eher der nicht direkte Weg. Also man sagt so, statistisch werden 60%, also deutlich über 50-50, der Bandscheibenvorfälle auch mit konservativer Therapie gut.
Mhm. Okay. Und wenn es dann aber dann wirklich nicht mehr hinhaut, dann geht's los.
Dann kann man das immer noch operieren. Es gibt so ein paar Eckpunkte. Man sagt immer so die ersten 6 Wochen, wenn keine großen Ausfallserscheinungen, also keine großen Lähmungen, keine großen sensiblen Ausfälle oder so komplett intolerable Schmerzen vorliegen, wenn der Patient sagt, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr machen, ich kann nicht mehr tun, dann kann man natürlich auch mal schneller einsteigen. Aber wenn das so ein tolerables Schmerz und ein tolerables Ausfallskonstrukt ist, dann versucht man es erstmal konservativ, weil viele Bandscheibenvorfälle, aus dem Bandscheibenraum herausgedrückte Material, das ist sehr wasserhaltig und sehr feucht und das kann sich vom Volumen her ganz stark auch wieder zurückziehen und dann werden Bandscheibenvorfälle auch oft ohne Operation gut. Aber wenn es dann nicht mehr geht, wenn die Ausfälle zu stark sind oder die Schmerzen, die Beschwerden für den Patienten zu stark sind, dann operiert man da sehr erfolgreich.
Ah, okay. Man sagt ja auch manchmal, dass man dann so Wirbelsäulen versteift. Hat das auch damit irgendwas zu tun? Oder?
Das wäre so der letzte Schritt, wenn ein Bandscheibensegment, also man spricht von einem Segment immer, wenn man zwei Wirbelkörper, wo die Bandscheibe dazwischen liegt, dann ist dann der Wirbelkörper drüber und drunter, inklusive der Bandscheibe, ein Bewegungssegment. Wenn es da nicht nur zu leichten Veränderungen kommt, wie zum Beispiel so ein Rausdrücken eines kleinen Stückchen Bandscheibe, sondern wenn die Bandscheibe als Zwischenwirbelpuffer komplett verschlissen ist und eigentlich nur noch Knochen auf Knochen liegt und jede Bewegung wehtut, weil einfach der Puffer dazwischen fehlt, dann ist manchmal der letzte Weg, dieses Segment auch dauerhaft ruhig zu stellen. Und das ist in die Versteifung.
Ah, okay.
Das ist nichts anderes, als was der Körper über viele Jahre auch oft selber macht. Ach so. Wenn man so im mittleren Lebensalter die Bandscheibenvorfälle, die Bandscheibendegenerationen beginnen, dann wandelt der Körper diese Bandscheibe, die ja eigentlich wie so ein weicher, knorpeliger Puffer mal war, auch oft in härteres Knorpelmaterial oder sogar Knochen um. Und wenn man ältere Leute dann auch mal in die Computertomographie legt, dann sieht man oft, dass ganze Bandscheibensegmente gar nicht mehr existieren, weil der Körper die von alleine schon verknöchert und versteift hat.
Okay.
Und den Trick, den nimmt sozusagen die Chirurgie auf und sagt, naja, dann machen wir das, wenn es denn gar nicht anders geht, schon vorher.
Ja.
Weil der Körper gibt uns ja vor, was er gegen Schmerzen machen würde.
Genau, wenn der Körper das macht, dann kann man das ja auch vielleicht beschleunigen halt.
Operativ beschleunigen,
genau. Ja, okay. Aber wenn man das dann versteift hat, dann ist es auch versteift. Man kann da dann nicht wieder zurückkehren, oder?
Dass man da dann kehrt man nicht wieder zurück und dann müssen die Segmente im Anschluss, also ein Segment drüber und drunter zumeist, die müssen dann halt ein bisschen mehr arbeiten. Und das ist die Krux an der Geschichte. Und deswegen ist man vom Operativen auch eher so ein bisschen zurückhaltender. Das operierte Segment, dem geht es danach meistens sehr gut. Und dann tut das auch nicht mehr weh. Aber was man nicht möchte, ist, dass die Segmente im Anschluss jetzt doppelt und dreifach so viel arbeiten und dann vielleicht Gefahr laufen, einige Jahre später so einen ähnlichen Verschleißweg zu gehen. Und das ist so der Domino-Effekt, den man oft, wenn die Leute zu oder wenn die Patienten zu früh und in zu jungen Jahren operiert werden, dass man so einen Domino-Effekt anstößt und alle 5, 6, 10 Jahre das nächste Segment weiter im Anschluss operiert werden muss.
Ja.
Deswegen ist man erstmal zurückhaltend, je jünger die Patienten sind, aber es ist eine gute Option, das im Bedarfsfalle zu machen, oder wenn es gemacht werden muss, dann ist es damit halt nicht getan, sondern der Patient braucht danach eine Reha-Maßnahme, um gerade diese Anschlusssegmente gut aufzutrainieren. Der muss wissen, dass er dann eigentlich jeden Tag seinen Rücken beüben muss, um diese Anschlusssegmente auch stabil und gesund zu halten.
Also da wäre dann auch Sport, auch so privat zu Hause seine Übungen zu machen?
Physiotherapie angeleitet, die lernen einen, die bringen einem was bei, was man täglich jeden Tag eine halbe Stunde auf seiner Yogamatte zu Hause macht. Ich sage immer, dem Diabetiker, dem wäre es klar, dass er jeden Tag seine Spritze sich nehmen muss. Und dem Rückenmenschen muss es eigentlich klar sein, dass er jeden Tag was für seinen Rücken machen muss. Ohne bleibt es nicht stabil.
Okay. Aber wenn man das regelmäßig macht, hat man gute Chancen?
Dann hat man gute Chancen.
Okay.
Das in den Griff zu bekommen.
Ja. Okay. Jetzt haben Sie auch gesagt, Tumore werden auch natürlich an der Wirbelsäule mal vorkommen und behandelt. Das ist ja wahrscheinlich auch noch komplizierter oder vielleicht noch komplizierter, vielleicht nicht unbedingt, aber auch nicht gut. Also es muss dann auch operiert werden. Wie sieht es da aus? Also wie sieht da so eine Operation aus?
Tumore muss man so ein bisschen unterscheiden, ob es jetzt so die initialen Tumore sind, die einfach an der Wirbelsäule wachsen können. Gibt es welche, es gibt aber auch, und das ist eigentlich das Gros der Leute, die wir hier sehen, weil es ja zum Beispiel ein großes Mama-Zentrum oder auch ein Lungenzentrum an DRK-Kliniken gibt, sind die Metastasen. Das heißt, die Töchtergeschwülste, die von anderen Regionen des Körpers in die Wirbelsäule hineinwachsen. Ja, und das Problem dieser Tumorerkrankung ist ja, dass es zumeist keine Grenzen respektiert werden durch den Tumor. Das heißt, es wird zerstörend Knochen abgebaut, aber auch teilweise in Nervengewebe hineingewachsen. Also dass das Ziel von Tumoroperationen jetzt nicht nur ist, den Nerv frei zu bekommen, damit der Nerv nicht mehr wehtut oder das Rückenmark, sondern zumeist gleichzeitig auch Tumorgewebe zu entfernen, so viel wie möglich, aber auch Stabilität zu generieren. Das ist immer so eine Kombination aus, ich mache viel frei, ich muss aber auch viel stabil bekommen.
Ja, ne? Wenn man zu viel wegnimmt, dann ist ja nicht mehr viel da. So eine Wirbelsäule ist ja auch...
Ist nicht mehr viel da, das ist richtig.
Und da baut man denn künstlich was vielleicht noch dazu oder was? Also
da gibt es verschiedene Optionen, entweder wie bei den Stabilisierungsoperationen, die wir eben schon hatten, bei den degenerativen Prozessen, da arbeitet man mit einem Schrauben- und einem Stabsystem, wo mehrere Wirbelkörper, die zu dem Zeitpunkt denn noch gesund sind, als Lastaufnehmer funktionieren und die dann überbrückend drüber und drunter über zum Beispiel so ein Tumorgewebe mit Stangen verbunden werden können, um dann dieses Segment aus der Kraft zu nehmen, dass man das weiter belasten kann, bis hin zu ganzen Wirbelkörperersatzoperationen, wo man sagt, man kommt nicht drum rum, einen Wirbelkörper komplett zu entfernen, und dann gibt es so aus Titan bestehende, expandierbare, ist wie so ein Wagenheber, den man anstelle des Wirbelkörpers einsetzt. Wagenheber deswegen, weil er in ganz kleiner, zusammengeschraubter Form über einen kleinstmöglichen Eingriff in den Körper eingebracht werden kann, und wenn er erstmal an dem Ort ist, wo er halten soll, dann dreht man ihn auf und dann wird er immer größer und spannt sich wie so ein Wagenheber in das zu überbrückende Areal ein.
Okay, das hört sich ja richtig spannend an. Echt die Hightech.
Das ist mittlerweile Hightech, ja.
Ja.
Da gibt es ganz verschiedene Mechanismen, vom reinen Drehmechanismus, wie man so wirklich vom Auto und vom Wagenheber kennt, bis hin zu mit Wasser und Luftdruck aufpumpbaren Hightech-Implantaten.
Okay. Kommen denn Patienten auch häufiger mal wieder, weil die Wirbelsäule hat dann hakt, oder?
Es ist manchmal tatsächlich, die Wirbelsäulenpatienten haben natürlich oft nicht nur an einer Stelle ihre Wirbelsäulenprobleme. Man sagt immer, es ist auch, wenn jemand Herzerkrankung hat, dann ist es immer nicht nur ein Herzkranzgefäß, was einem Ärger macht, sondern dann sind es an verschiedenen Stellen des Herzens oder eines Organes Probleme. Und so ähnlich muss man sich das mit der Wirbelsäule auch vorstellen. Die Wirbelsäule ist ein Organ, fängt unterhalb des Schädels an mit der oberen Halswirbelsäule und geht runter bis zum Steißbein im Übergang zum Becken.
Mhm.
Und Patienten, die an der Lendenwirbelsäule eine Stenose entwickeln, die haben oft auch an anderen Stellen ihrer Wirbelsäule Probleme oder umgekehrt.
Mhm.
Sodass es nicht selten ist, dass Patienten Jahre, nachdem man sie mal an der Hals- oder an der Lendenwirbelsäule behandelt hat, plötzlich wiederkommen und sagt man, Mensch, geht's wieder los? Und dann sagen sie, nee, also Lendenwirbelsäule immer noch prima, jetzt zieht der Hals oder umgekehrt.
Ah, okay. Ja,
und dann hat man halt die nächste, in Anführungszeichen, kleine Baustelle.
Ah. Sie machen aber die gesamte Wirbelsäule von ganz
oben. Wir machen von ganz oben bis ganz unten. Und wenn ganz unten zu Ende ist und die Wirbelsäule zu Ende ist und es ins Becken übergeht, inklusive Hüfte, da sind wir ja ganz eng mit unseren Kollegen aus der Orthopädie und Unfallchirurgie. Also das können wir alles sozusagen bis zu den Zehen runter. Wenn unser Fachgebiet zu Ende ist, dann geht es in die Orthopädie über oder gerade bei solchen Geschichten wie Beckenfrakturen.
Mhm.
Da sind wir halt gemeinsam am Werk, weil Becken, das ist so der Übergang zwischen der Hüfte und der Wirbelsäule und da sind wir oft auch gemeinsam unterwegs, operativ.
Wenn's denn so war einer OP oder sind das irgendwie so OPs nacheinander oder stehen denn da? Also
teilweise auch zusammen.
Okay. Also
diese Stabilisierung von instabilen Beckenfrakturen, die gehen wirklich von der Verschraubung und der Anschraubung des Beckenknochens über in die Wirbelsäule.
Okay. Aber da hat man zu tun, ne? Das hört sich irgendwie kompliziert an.
Da sind denn mehrere Fachdisziplinen teilweise auch gemeinsam beschäftigt. Genau.
Okay. Jetzt habe ich ja auch in meiner Vorbereitung so ein bisschen was über Atlasbehandlung. Also der Atlas ist ja auch ein Wirbel. Gibt es da auch Operationen? Weil der ist ja nun so direkt dicht dran am Gehirn. Gibt es da auch Operationen manchmal? Ist ja gerade auch so ein bisschen modern.
Ist so ein bisschen modern. Also viele Unbehaglichkeiten, sagen wir so, die mit Schwindel oder auch dauerhaften Kopfschmerzen einhergehen, die können tatsächlich durch Instabilitäten des Übergangs von der Halswirbelsäule, die arme, teilweise schwache Halswirbelsäule muss ja unseren Kopf tragen den ganzen Tag. Da kann es schon mal zu Dysbalancen und zu Ungleichgewichten kommen. Die können dann ganz hervorragend durch verschiedene Therapien, auch manualtherapeutisch und physiotherapeutisch behandelt werden.
Mhm. Aber da operieren sie nicht unbedingt.
Da operiert man jetzt nicht so im Verschleißfall, weil das gibt es da oben eher weniger, aber natürlich oft im Rahmen von Unfällen, weil diese Schwachstelle, schmaler Hals, großer Kopf, ist natürlich bei vielen schweren Schleudertraumata oder Unfällen, die mit Krafteinwirkung auf den Kopf einhergehen, beeinträchtigt. Und da gibt es nicht wenig Frakturen, die in dem Bereich aufkommen. Und dann sind wir wieder als Wirbelsäulenchirurgen und Neurochirurgen gefragt.
Okay. Hört sich aber auch irgendwie gefährlich an.
Das ist an der Halswirbelsäule unangenehmer und bedingt auch etwas gefährlicher, weil da noch ganz viel Rückenmark ist.
Ja.
Sie vorstellen, aus dem Gehirn kommt so das Hauptverteilerkabel der Nervenstränge heraus und das ist da oben noch das Rückenmark, was so volumenstark ist, dass es da noch genau in den Spinalkanal hineinpasst. Und je weiter das Rückenmark durch den Körper in Richtung Becken verläuft, desto mehr Nervenfasern werden abgegeben und desto dünner wird es auch.
Mhm.
Und unten an der Lendenwirbelsäule hat man nur noch so diesen Pferdeschwanz von Nervenfasern. Die stehen zwar auch bei allen möglichen Erkrankungen in Gefahr, dass denen was passiert, aber deutlich weniger als im Bereich dieser engen, anatomisch engen Situation an der Halswirbelsäule.
Mhm. Ja,
von daher sind die Eingriffe an der Halswirbelsäule schon immer ein bisschen mit etwas größerem Respekt anzugehen, als an der Lendenwirbelsäule.
Okay. Doch noch mal ein bisschen zum Kopf. Was für Operationen machen Sie da also als Neurochirurg? Waren wir hier eigentlich auch Gehirntumore im Westend? Oder?
Im Falle einer akuten Verschlechterung, also wenn es zu Einblutungen zum Beispiel kommt und das Tumorgewebe inklusive dieser Einblutung eine Raumforderung darstellt und den Patienten akut lebensbedrohlich bedrängt, dann machen wir solche Operationen auch hier.
Mhm.
Genauso wie jegliche Arten an Blutungen durch ein Unfallgeschehen. Also viele Patienten, die verkehrsunfallbedingt bei uns in die Rettungsstelle kommen.
So das typische Schädel-Hirntrauma, was man so hört?
Schädel-Hirntrauma, genau. Mhm. Da gibt es so verschiedene Gebiete ins Hirn, wo es bluten kann. Es kann um das Hirn rumbluten, es kann ins Hirn rein bluten, es kann in die Hirnwasserkammern bluten. Das machen wir alles hier. Mhm. Geplante neurochirurgische Tumoroperationen machen wir bei uns hier nicht.
Ah, okay. Okay. Ich glaube, ich habe einen guten Eindruck und einen guten Einblick gewonnen in die Neurochirurgie. Haben wir denn auch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was zur Neurochirurgie noch erwähnt werden sollte?
Also wir haben ja die Wirbelsäulenerkrankungen jetzt und die Kopferkrankungen. Da gibt es natürlich immer noch dieses dritte große Standbein, das nennt sich periphere Neurochirurgie. Mhm. Das sind so die Nerven, die jetzt nicht direkt mit dem Rückenmark in Verbindung zu stellen sind, sondern so die an den Extremitäten, in den Armen und in den Beinen im Verlaufe gedrückt und erkrankt sein können.
Ah.
Das sind also ein ganz großes Gebiet, sind zum Beispiel Karpaltunnelsyndrom, ist immer so ein Schlagwort. Das heißt, das ist dieser Nerv, der am Handballen durch so eine knöcherne Engstelle sich zwängt. Mhm. Und wenn es dadurch durch Vergrößerung von Bindegewebe und Verengungen von knöchernen zum knöchernen Kanal dazu kommt, dass dieser Nerv gedrückt wird, dann fangen plötzlich an, so die ersten drei Finger um den Daumen bis hin zum Mittelfinger taub zu werden, vor allen Dingen in der Nacht.
Mhm.
Das ist was zum Beispiel hervorragend mikrochirurgisch operativ dekomprimiert werden kann, genauso wie so ein Nerv, der am Ellbogen, da dieser typische Musikantenknochen, der Nervus ulnaris, da gibt es auch so ein Phänomen, wo der Nerv bedrängt und eingeengt werden kann. Also das sind auch noch.
Was habe ich da für Symptome, wenn der?
Da ist es denn nicht die Daumenregion, sondern das ist eher der Kleinfinger. Das ist sozusagen der Nerv, der in die andere Seite der Hand zieht. Ja.
Okay.
Das ist bei jeder Bewegung plötzlich einschießende, teilweise Missempfindungen bis hin zum Brennen in den kleinen Finger hinein.
Okay. Gibt es sowas auch in den Beinen? So vergleichbar
was? Gibt es auch in den Beinen, ja. So in der Fußsohle gibt es da so ein, zwei Phänomene, wo Nervenfasern gedrückt werden können. Aber das tatsächlich für die Hände die Arme ist das häufiger, was vorkommt.
Stimmt, das hört man auch häufiger. Karpaltunnel.
Ja, ich habe Karpaltunnel.
Genau, das ist bekannt. Man ist ja auf jeden Fall viel Feinarbeit, ne? Man ist da sehr viel. Ganz, ganz vorsichtig, mikrotechnisch unterwegs oder
genau, muss ich mir das vorstellen? Also das meiste im Operationsgebiet wird unter Mikroskopsicht operiert.
Mhm.
Das ist so ein Gestell mit einem großen Galgen, der von der Decke kommt oder über ein großes Standbein hinterm Operateur steht und dann wird das über die Operateure und über das OP-Personal über den OP-Tisch geschwenkt und dann kann man durch das Mikroskop in die Tiefe sich das OP-Gebiet in x-facher Vergrößerung angucken. Für so kleinere Eingriffe gibt es auch Lupenbrillen.
Okay.
Da hat man halt anstatt seiner üppischen Lesebrille eine Lupenbrille an, die das Ganze auch ins x-fache vergrößert. Aber das Operationsmikroskop ist schon eine feine Sache, vor allen Dingen, weil da verschiedene Leute gleichzeitig durchgucken können.
Das ist
nicht nur für den einen Operateur gedacht, sondern auf der gegenüberliegenden Seite kann derjenige, der assistiert, mit durchs Mikroskop gucken. Es gibt einen großen Bildschirm im OP, da kann die instrumentierende Schwester und der Anästhesist mitgucken. Und man kann es gegebenenfalls auch aufzeichnen und Fotos machen. Da freut sich der Patient. Wenn man nachher mal ein Bild aus seinem Inneren sieht und weiß, was denn da tatsächlich operiert worden ist.
Als Bewerbungsfoto.
Sozusagen.
Okay. Ah, das ist ja spannend. Ist ja auch irgendwie Hightech. Aber so richtig mit Robotern, also wir haben ja auch hier im Westend so einen, so einen Da Vinci, aber solche Roboter sind noch nicht im Einsatz, oder? Auch schon.
Bietet sich für die Wirbelsäule und für den Kopf jetzt nicht unmittelbar an.
Mhm.
Ja, es gibt viele Abteilungen, oder Neurochirurgien, die sich auch schwerpunktmäßig auf die Implantation zum Beispiel von Stimulationssonden in das Gehirn spezialisiert haben. So Parkinson und auch bei manchen Depressionsgeschichten.
Mhm.
Da kann man solche Hirnsonden implantieren und die werden heutzutage auch teilweise oft durch Navigationssysteme oder durch Robotersysteme assistiert implantiert, weil es dann im Vorfeld an Bildern gut planbar ist und dann kann man die Position zum Beispiel dieser Sonden sehr gut simulieren mit diesem System. Ja, für unsere Eingriffe, die wir hier haben, bietet es sich nicht so an.
Ja. Okay. Ja, wie gesagt, guten Einblick jetzt gewonnen. Ich würde sagen, ja, vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben, Herr Dr. Süß.
Freut mich sehr. Danke Ihnen.
Danke.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.